Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Bei Meilen und Zeilen hatten wir schon weltberühmte Männer und Frauen vor dem Mikro. Und vor keinem Gespräch hatte ich mehr Respekt als vor diesem. Denn unser heutiger Gast ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Aber eben nur eigentlich. Denn Matthias Mester ist Europameister, Weltmeister, zigfacher deutscher Meister, Olympiasilbermedaillengewinner und kleinwüchsig. Und ich gebe es ganz offen zu, Matze, es ist total oberflächlich, dich als erstes auf deine Kleinwüchsigkeit anzusprechen. Und gleichzeitig wäre es seltsam, es nicht zu tun. Was ist der richtige Umgang mit dir?
Nee, du hast das schon ganz richtig gemacht. Ich meine, wir sind ja hier im Podcast, da hört man nur die Stimme und keiner weiß, was für ein Typ da eigentlich hinterm Mikro sitzt. Mhm. Also von daher, ich bin sowieso eine Person und spreche da sehr offen drüber und was ich auch richtig finde, denn so fallen Barrieren und die Akzeptanz. Deswegen hast du es auf jeden Fall schon mal richtig gemacht, Tim.
Das ist beruhigend. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Jahrgang 70 und damals war die Welt noch eine andere als zu deiner Jugend. Es gab keine Inklusion. Ich hatte absolut keinen Kontakt zu paralympischen Sportlern, sowieso nicht. Aber auch zu irgendwelchen Behinderten oder zu Schwulen oder so, das gab es in Detmold nicht, quasi dem Nachbarort, aus dem du kommst.
Wollte ich gerade sagen.
Und heute ist das was ganz anderes. Aber ich merke bei mir, ich bin total unsicher. Zum Beispiel gegenüber Behinderten, wo du aber auch sagst, du bist gar nicht behindert, du bist ja nur klein. Und du merkst es ja auch bei anderen Leuten, dass die dir gegenüber bestimmt unsicher sind und gar nicht wissen, wie gehen sie jetzt mit dir um, denn du bist ja nicht im Normbereich, sagen wir.
Genau, das ist richtig. Also wie gesagt, ich gehe damit sehr locker und offen um und muss jetzt auch dazu sagen, ich bin kleinwüchsig, ich bin jetzt 1,425 Meter groß und habe jetzt nicht so unbedingt viele Einschränkungen, außer dass ich halt nur die Sonderangebote in den unteren Regalen bekomme beim Einkaufen. Ansonsten ist ja eigentlich alles normal bei mir. Und aber ich kann dich natürlich das schon verstehen. Also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe und der kommt dann runter in die Hocke und will sich dann mit mir unterhalten. Das ist für mich zum Beispiel auch kein Gespräch auf Augenhöhe. Ich sage dann immer, jetzt, sie können gerne ganz normal stehen bleiben, sonst kriegen sie nachher noch Rücken. Also ich verstehe sie auch von hier unten. Und,
aber ist wahrscheinlich einfach nur nett gemeint auch,
auf
oder?
Jeden Fall. Und da mache ich auch den Leuten dann keinen Vorwurf, die das machen. Also das ist tatsächlich nur nett gemeint. Und deswegen, ich lache ja sehr gerne über mich und auch über meine Behinderung. Und das zeige ich ja auch in meinen Social-Media-Kanälen oder auch, wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten, merkst du ja schon, ich bin ja schon einer, der ein bisschen verrückter ist und dazu steht, bisschen durchgeknallter. Und ich glaube, wenn die Leute das dann direkt so merken und sehen, dann ist das auch direkt ein ganz anderer Umgang. Und dann denkt man, ey, der ist ja genauso bekloppt wie ich und normaler Typ. Von daher kann man sich ganz normal mit denen unterhalten. Aber ich verstehe das schon, dass man da erstmal ein bisschen Respekt hat und schaut, wie man mit dieser Person vielleicht umgeht oder ob man da irgendwelche Besonderheiten erfüllen muss. Das verstehe ich schon.
Dein Buch heißt Klein anfangen, groß rauskommen. Und du bist riesig rausgekommen. Ja, ich meine, du hast an Olympischen Spielen teilgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Titel du insgesamt gesammelt hast. Du bist wirklich in Deutschland berühmt. Also man kennt dich, man erkennt dich auf der Straße, auch wenn man sicherlich alle Kleinwüchsigen in einen Topf schmeißt und denkt, das ist wieder der Schauspieler und so. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Aber du bist so groß rausgekommen, dank deiner Kleinwüchsigkeit. Siehst du das manchmal auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ein anderes Leben, also viele fragen mich immer, würdest du nicht größer sein wollen? Oder einmal irgendwie, weiß ich nicht, 2 Meter. Und dann hat, wirklich, ich so war ich hier, gut, jetzt sitze ich gerade, so war ich hier sitze. Nein, also ich möchte nie in meinem Leben hätte ich tauschen wollen, denn dann hätte ich das alles gar nicht erlebt, was ich jetzt erleben durfte. Ne? Und ich wäre auch nie zu diesem Menschen geworden, der ich jetzt bin. Also sportlich bin ich sehr gut durchgestartet, was ich natürlich vorher nie so erwartet hätte. Also das gehört natürlich auch mal Glück dazu, entdeckt zu werden in meinem Fall und dann natürlich auch erfolgreich zu sein. Aber klar, ohne dass ich jetzt so bin, wie ich bin, hätte ich das alles nicht erleben dürfen, was ich da jetzt erleben durfte.
Ja, weißt du, du hast Angela Merkel die Hand geschüttelt, Steinmeier, ich weiß nicht, wie vielen Promis du begegnet bist, eben durch deine Prominenz. Ja. Und trotzdem, wenn man dein Buch liest, du bist halt, was ich auch eben in der Anmoderation schon sagte, du bist ein stinknormaler Kerl und das ist eigentlich das, was das unglaublich Schöne an dir ist, liegt vielleicht auch daran, dass du Westfale bist.
Ja, das könnte natürlich ein Grund dafür sein, ja.
Wie ist es, wenn du Angela Merkel triffst, wenn Steinmeier dir wahrscheinlich auf die Schulter haut, weil ich kenne ihn auch, der ist ja auch Westfale, der kommt ja auch aus Lippe. Der
Ja.
ist ja ein relativ netter, cooler Typ. Wie ist das für dich? Kannst du es manchmal selber nicht glauben, was da plötzlich passiert in deinem Leben?
Ja, absolut. Also das ist natürlich auch für mich immer wieder aufregend, wenn man da eine neue Persönlichkeit trifft und gerade ja, wie unsere Bundeskanzlerin oder unseren Bundespräsidenten. Ich habe da eine lustige Geschichte, das fand ich echt irgendwie cool. Da sieht man auch, dass ich da wieder vielleicht einen kleinen Vorteil habe, wie du schon sagst, dass man irgendwie immer, man ist klein, ach so, ja, das ist der, ne? Und man hat natürlich auch einen Nachteil, wenn man irgendwie Mist baut, dann fällt man direkt auf und kann sich nicht so wirklich verstecken. Aber in dem Fall bin ich bei der Frau Merkel in Erinnerung geblieben. Und sie hatte mich mal, oder ich hatte eine Ehrung, die sie vorgenommen hat. Also ich habe eine Auszeichnung bekommen zum Behindertensportler des Jahres Deutschlands 2007. Die hat sie durchgeführt. Und da habe ich sie das erste Mal kennengelernt. Und dann waren wir auf einer weiteren Veranstaltung. Ich glaube, das war der Empfang der paralympischen Mannschaft. Und dort hat sie auch dann jedem die Hand geschüttelt und hat dann bei mir gesagt, ach, sie schon wieder.
Na
Und
super.
das fand ich irgendwie lustig, ne? So, dass sie mich dann da wiedererkannt hat. Und klar, ist auch für mich immer wieder aufregend, denn das sind ja auch ganz, ganz tolle Persönlichkeiten.
Ja, und auch die Kanzlerin. Also ich kenne sie jetzt nicht gut, natürlich, ich kenne sie nur als Journalist. Und war ganz überrascht, wie sie eigentlich ist, wie menschlich sie ist, ja, als die angeblich mächtigste Frau der Welt. Und zum Beispiel, die nagt auch an den Fingern und so, ne? Also die hat keine Fingernägel und so. Und das fand ich aber ganz toll. Und ich glaube, dass sie einfach in diese Position gerutscht ist, da natürlich eine bestimmte Rolle erfüllen muss, aber hinter den Kulissen eben ganz, ganz anders ist. Und das wirst du wahrscheinlich mit ihr auch erlebt haben, eben genau mit diesem Spruch.
Ja, absolut. Also ich auf dieser Veranstaltung zum Beispiel bei dem Parasportler des Jahres oder Behindertensportler des Jahres hieß es damals, da hat sie sich auch ganz normal an den Tisch gesetzt mit uns Sportlern und hat da ganz normal auch gegessen und hat dann auch mal so gesagt, hier, ja, okay, könnte was besser sein oder dies und das. Also ganz normal, wie jeder andere auch. Und ich finde, das macht sie auch aus. Und das finde ich ist ja auch gerade so das Menschliche und was schön ist, dass man ja trotzdem irgendwo schon eine Berühmtheit ist, aber trotzdem noch irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Und das
Ja.
finde ich, das sollte man sich bewahren.
Ja, ist bei dir genauso und das kommt in deinem Buch eben so raus. Ich habe es total gerne gelesen und tatsächlich hat mich die Passage mit deiner Mutter gerührt, wie stolz sie auf dich ist, was sie quasi aus diesem Anfangs, diesem Schrecken, ja, wir kriegen ein Kind, was offensichtlich nicht normal ist, was sie daraus gemacht hat. Und auch dein Vater, wie er bei Wettkämpfen dabei ist, und dieser Stolz deiner Eltern, oh, ich fand das so schön zu lesen. Und ich glaube, dass aus dir der Kerl geworden ist, der du jetzt bist, weil du diese tollen Eltern hast.
Ja, also das unterzeichne ich sofort. Ich sag mal so, also ich durfte schon so meine Kindheit ausleben. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir kriegen ein behindertes Kind, da müssen wir so ein bisschen die schützende Hand drauflegen und so ein bisschen, ne, so in Watte einpacken. Und das haben meine Eltern eben nicht gemacht. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Also meine Eltern haben mich jetzt nicht in Watte eingepackt und haben mich auch mal meine Grenzen testen lassen. Und ja, also ohne meinen Vater wäre ich nicht zum Sport gekommen, der mich da immer unterstützt hat, zu den Wettkämpfen hingefahren ist. Und klar, meine Mutter, die nach meiner Geburt oder dann nach meiner Bo Geburt ja auch noch zwei weitere Kinder bekommen hat.
Die natürlich völlig gesund sind, weil so ein Zufall könnte es quasi nicht geben.
Genau, die keine Kleinwüchse oder die keine Behinderung haben. Und ich bin also kein Einzelkind, habe noch zwei tolle Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, die natürlich jünger sind, aber größer. Aber ja, das finde ich, also, ne, dass meine Mutter da auch nie aufgegeben hat. Und für meine Mutter war es immer klar, ich treibe das Kind nicht ab, sondern wir bekommen das. Und das, klar, finde ich natürlich toll. Und wie gesagt, ich habe eine super Familie, ich bin sehr stolz, wir unterstützen uns alle und bin sehr, sehr dankbar.
Ja, und du bist ja dann sogar zu deinem kleinen Bruder zurückgezogen.
Genau.
Du beschreibst das auch im Buch, deshalb kann ich es, glaube ich, hier offen ansprechen. Der hat seine Freundin verloren, in einem
Genau.
Autounfall. Und das war
Genau.
für euch alle ein solcher Schock. Sie war 26 und dir ging es irgendwie auch nicht so gut mental und du bist dann zurück zu ihm gezogen und ihr habt einfach als Brüder quasi etwas Neues euch aufgebaut.
Also er hatte bei einem Autounfall seine Verlobte verloren. Und ja, es war natürlich für uns alle nicht leicht und klar für die Familie von Janina und für meinen Bruder vielleicht sogar noch gerade besonders schwer. Mein Bruder hatte 2 Wochen später, hätten sie geheiratet zum Beispiel und also schon sehr, sehr viel vor. Ja, und ich bin dann tatsächlich wieder zurück in die Heimat gezogen und dann habe ich meinem Bruder gesagt, komm, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht zusammenziehen? Mein Bruder hat gesagt, komm, zieh zu mir. Und so haben wir uns gegenseitig dann, ja, weil ich auch eine schwierige Zeit hatte, uns gegenseitig hochgepusht und uns gegenseitig Halt gegeben, wie es ja auch ja eigentlich in einer intakten Familie oder in einer, wie soll ich sagen, unter Brüdern, unter Geschwister ja auch
Genau.
dann sein sollte. Und ja, ich würde sagen, da haben wir uns gegenseitig sehr, sehr gut geholfen.
Wie geht's deinem Bruder jetzt?
Ja, ich kann natürlich immer nur vor den Kopf schauen, aber ich würde behaupten, meinem Bruder geht's schon viel besser. Und klar, jeder verarbeitet sowas natürlich anders. Und ich denke aber, dass ich eine große Stütze für ihn sein kann. Er ist nicht alleine, er kann immer auf mich zählen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass er das auch immer weiß. Und alles andere, ja, wie man immer so schön sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und ja, ich hoffe auch, dass er irgendwann wieder ja, glücklich sein kann.
Ja. Du hattest ja auch so eine Krise. Und wenn man dich erlebt, ich kenne dich leider nicht persönlich, ich hoffe wirklich, dass wir uns irgendwann mal sehen, weil ich würde dich so zu
Gerne.
gerne live erleben.
Sehr gerne.
Wenn man dich so erlebt, man sieht halt, welche Lebensfreude du ausstrahlst, dass du so ein unfassbar optimistischer Mensch zu sein scheinst. Und dennoch hattest du auch so eine Lebenskrise. Wie kam es dazu und wie hast du dich da rausgezogen?
Ja, also es kam dazu, dass ich, ja, wie soll ich sagen, also ich war in einer Beziehung mit meiner damaligen Ex-Freundin und da war es schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, ui, hier läuft das irgendwie in die falsche Richtung. Aber wie man ist verliebt und ja, will dann immer weiter, sagt der Mensch ändert sich, man will immer noch weitergehen und irgendwann ist es dann doch so, dass man dann merkt, okay, man hat doch nicht so viele Gemeinsamkeiten und irgendwie läuft es hier gerade über. Bin dann auch extra tatsächlich nach Stuttgart gezogen damals und habe meinen Trainingsort gewechselt, meinen Trainer gewechselt, also habe mir da schon irgendwie so ein bisschen mehr Hoffnung ja reingepackt und leider ist es dann ja in die Brüche gegangen und ich bin da tatsächlich wirklich wie soll ich sagen? Es war schon schwer für mich auch und habe dann nochmal ja wieder alles umbauen müssen. Bin dann wieder zurückgezogen, wie gesagt, zu meinem Bruder dann auch hin. Habe nochmal den Trainingsort gewechselt, mir was Neues aufgebaut oder aufbauen müssen. Und das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit und schwierige Phase für mich, dass ich da auch mir Unterstützung geholt habe, dass ich ja, kann ich ja ruhig sagen. Wie gesagt, ich finde es absolut nicht schlimm und finde das sehr gut, wenn man darüber redet. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen,
Du schreibst
dass
es
man
ja auch
dann
in
auch
deinem Buch.
vielleicht,
Also
genau, ich
es ist
beschreibe es auch
ja.
in meinem Buch, ne, dass man auch zum Psychologen geht und wie gesagt, ich glaube, das unterschätzt man schon sehr, dass man, wenn man in einer schwierigen Phase ist, da alleine sehr, sehr schwer wieder rauskommt. Und man hat zwar Unterstützung mit der Familie, manche haben es natürlich nicht, ich hatte es. Das ist natürlich auch nochmal so, was einem sehr, sehr hilft und Halt gibt, aber trotzdem braucht man da schon professionelle Hilfe. Und die habe ich mir gesucht und ich muss sagen, ich ja, bin wieder zurück und hake das ab als Erfahrung. Ich weiß jetzt, dass ich das auf jeden Fall nicht nochmal will. Ich glaube, die Alarmglocken werden da jetzt relativ schnell dann angehen. So, hey Matze, nicht nochmal. Aber wie gesagt, ich glaube, das muss man einfach so abhaken als Erfahrung, die man mal gemacht hat. Und wie gesagt, und das finde ich auch sehr wichtig, jeder Mensch hat auch mal, geht mal durch eine schlechte Phase.
Auf jeden
Die gibt es
Fall.
nun mal im Leben, ne? Es gibt nicht nur gute. Aber jetzt zu dem anderen Punkt. Wie gesagt, ich habe mir Hilfe gesucht und bin trotzdem von Grund auf ein sehr, sehr positiv denkender Mensch. Habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn so zum Beispiel, wenn ich jetzt nur zu Hause rumhänge, am Heulen bin, alles ist scheiße, alles ist blöd, das bringt ja nichts. Wie viele Jahre soll ich das machen? Also ja, ne? Also das ist
Genau.
ja, genau, das ist ja völliger Quatsch, ne? Man muss das akzeptieren, sagen, ja, gibt auch schlimme und blöde Phasen im Leben, das ist einfach so, aber das Leben geht weiter. Und klar hat mir der Sport da auch sehr geholfen, dass ich da weiter trainiert habe, Gas geben konnte, mich abgelenkt habe und aber auch tatsächlich mal, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe. Ich glaube, das habe ich im Vorfeld nie gemacht und Das habe ich jetzt gemacht und habe mich besser kennengelernt, weiß, was ich jetzt will. Und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt eine sehr gute Erfahrung, die ich
Ja,
gemacht habe.
ja. Wo man, wenn es gut geht, absolut gestärkt rausgeht. Du bist dann, ich glaube, 2021 nochmal Europameister geworden in Polen und hast dann deine Karriere, deine Profikarriere an den Nagel gehängt.
Richtig.
Da besteht ja die Gefahr, dass das nächste Loch wartet, oder?
Besteht tatsächlich die Gefahr, aber ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und ich habe wirklich ja, fünf Tage mir tatsächlich Zeit gelassen, aber mir war schon irgendwie bewusst, nach dem Wettkampf, nachdem ich Gold gewonnen habe, mir ist so viel von den Schultern gefallen und ich habe gesagt, ey, ich glaube, das war hier mein letzter Wettkampf. Das ist mein goldener Abschluss. Und ich habe daraus einfach reagiert, weil ich gesundheitlich seit 2010 wurde ich am Rücken operiert und seitdem begleitet mich eigentlich so immer so meine Rückenprobleme. Und es war dann so weit, dass ich tatsächlich mir die Beine mal eingeschlafen sind oder ich mich nicht mehr bücken konnte und die Socken nicht mehr anziehen konnte.
Kenne ich.
Und ja, es war dann schon sehr, sehr übel, dass mich das dann auch so launisch und immer so runtergezogen hat, weil man immer mit Schmerzen aufsteht und ich gedacht habe, so, boah, klar habe ich hier den Leistungssport, der hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin und ich liebe den Leistungssport, das ist mein Leben, ich will meinen Traum leben, aber irgendwann muss ich auch mal sagen, es gibt auch noch eine andere Seite des Lebens und zwar nach dem Sport und habe dann tatsächlich irgendwann gesagt, ey, aufgrund jetzt auch von der Pandemie, dass die Spiele nicht mehr die sind, die sie mal waren,
Ja,
also die
haben wir
ich
gerade
erlebt
gesehen.
habe, ne? Genau, ne? Die ich auch mal erlebt habe, das war natürlich auch noch so ein Einfluss, so ein bisschen, dass ich dann gesagt habe, nö, das war's. Besser als der Beste in Europa zu sein, kann man nicht abtreten mit einer
Ja.
Goldmedaille und ich bereue bis heute nichts.
Hättest du in Rio Gold geholt, wärst du dann zurückgetreten?
Schwierige Frage. Tatsächlich. Also, es wäre wahrscheinlich darauf angekommen, wie ich mich körperlich gefühlt hätte oder wie weit es da so gewesen wäre. Aber klar, also dann hätte ich ja alles gewonnen. Ne? Also, ich bin Weltmeister, Europameister, Paralympic-Silbermedaillengewinner, Weltrekorde geworfen, deutsche Rekorde, deutscher Meister, alles gewonnen, was geht, bis auf
Ja,
die
das eine
Goldmedaille
Ding, ne?
tatsächlich, die mir noch fehlt. Ja, das eine fehlt mir noch.
Ja, aber so bist du halt auch nicht, ne? Dass du dich auf das eine Fehlende konzentrierst, sondern auf deine 128 anderen Titel, die du geholt hast.
Ja, genau. Nee, ich muss auch sagen, und wie gesagt, es ist so, dass man letztendlich, und das ist nun mal das Gut, was wir alle haben, die Gesundheit, und die sollte man schon sehr, ja, auf sich aufpassen einfach. Und da habe ich dann die Notbremse gezogen und
Unbedingt,
hab
ja.
eine Medaille noch mehr in der Vitrine, jetzt ist auch
Ja,
okay.
ja. Und in deinem Buch steht eben auch, dass sich deine Familie auch immer Sorgen gemacht hat, eben wegen deiner Kleinwüchsigkeit und der vielen Muskeln, die du eben durch Speerwurf und Kugelstoßen aufbauen musstest, dass das eben auch nicht so gesund sein kann. Wie hast du das selber empfunden?
Ja, ich glaube tatsächlich selber im Sport so merkt man das nicht, weil man will ja irgendwie immer erfolgreicher werden. Man will ja, und vor allen Dingen, wenn man noch jung ist, ne, da ist ja eine Verletzung, so eine Rücken-OP, da schüttelst du dich mal eben und dann geht's
Ja.
weiter so, ne? So ungefähr. Jetzt, wenn ich das habe, da brauche ich erstmal, wenn ich jetzt aufstehe und Hexenschuss habe, da brauche ich erstmal, brauche ich erstmal 2 Monate.
Ja, und du bist
Nee,
lächerliche
aber
34, weißt du, also.
ja, genau, und ich bin 34, ne? Also jetzt, glaube ich, verarbeitet man das alles so irgendwie ein bisschen, ja, man braucht irgendwie länger, die Prozesse sind irgendwie länger, als man noch
Auf
so ein
jeden Fall.
Jungspund war, ne? Und ich glaube, da war tatsächlich so der Erfolg irgendwie im Fokus.
Du hast Kugelstoßen und Speerwerfen gemacht, beides total erfolgreich und es sind beides hochtechnische Disziplinen. Wie hast du die in einen übereinander gekriegt? Ich meine, entweder man ist Kugelstoßer oder Speerwerfer, oder? Normalerweise.
Ja, nee, da hast du auch vollkommen recht. Und vor allen Dingen, ich habe ja noch eine Disziplin dazu gemacht. Ich habe ja noch
Richtig,
Diskus
Diskus
einfach
auch
gemacht.
noch. Verrückt.
Ne? Ja, also, also ich habe 3 Disziplinen gemacht. Ich bin ja damals quasi bei einem Hobbyturnier vom Fußball entdeckt worden mit meinen Jungs, von meinem ja, Entdecker, der Herbert Hessel, der Landestrainer damals war vom Nordrhein-Westfalen im Parasport oder Behindertensport. Und der hat gefragt, ob ich nicht mehr Bock hätte, zu einem Probetraining mit nach Leverkusen zu kommen. Und dann bin ich damit hingefahren, bin ein sportbegeisterter Mensch und bin dann auf meine, ja, so sage ich jetzt mal, erste große Trainerin getroffen, die
Ja,
Steffi Nerius, die ja
weltbekannt.
auch
Ja,
selber,
ja.
ne, Speerwerferin ist, glaube auch Europameisterin, Weltmeisterin und ich glaube auch Olympia Zweite. Also, oh, stimmt, da haben wir dieselben Erfolge bisher, ja,
Ja.
stimmt. Und ne, die habe ich dann da getroffen, die hat das Ganze geleitet, das Probetraining in Leverkusen und hat mir dann einen Speer in die Hand gedrückt und eine Kugel und hat aber dann tatsächlich beim Speer gesagt: Junge, du hast einen Zucken im Arm. wir melden uns, ne? Und dann hat sie sich tatsächlich gemeldet. Und es ist nun mal, es ist so, dass es irgendwie zur Leichtathletik kam, weil halt der Landestrainer, der mich entdeckt hat, halt für Leichtathletik zuständig war und die Wurfdisziplin einfach, weil in der Leichtathletik gibt es für uns Kleinwüchsige nur die Wurfdisziplin. Und ich konnte irgendwie alles drei ganz gut. Speer immer schon noch ein Stück weit besser und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber Speerwurf wurde erst 2012 paralympisch und bis dahin habe ich dann alles gemacht und habe dann entschieden 2012, so, jetzt Speer.
Ja. Findest du es diffamierend, dass es keine Lauf- und Sprungdisziplinen gibt für euch?
Ja, ich finde es schade, weil man so entschieden hat, ich weiß es nicht, die Ärzte oder die Klassifizierer, die vielleicht auch die Klassifizierer-Ärzte sind, die uns so quasi in Klassen einteilen. Ich starte jetzt für die Kleinwüchsigen, da darf man nicht größer als 1,45 Meter sein. Und da hat man festgelegt, dass es nur die Wurfdisziplin für uns gibt, weil wir das anatomisch oder körperlich wegen der Gesundheit nicht andere Sachen ausüben dürfen, wie zum Beispiel Laufen, Springen und was es dann noch alles gibt. Was ich aber tatsächlich Schwachsinn finde, weil für mein Training zum Beispiel sprinte ich auch und laufe.
Na klar, klar.
Ne? Also von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Aber leider ist es so, wir haben es nicht zu entscheiden und ja, wer weiß, wenn der Sprint auftaucht, vielleicht kommt da mein Comeback.
Du musstest dein Leben lang damit umgehen, dass Menschen dich anstarren, komisch vielleicht mit dir umgehen. Du musstest seltsame Fragen beantworten. Hat dich das stärker gemacht als andere Menschen, dass du quasi mit, nennen wir es Widrigkeiten, besser umgehen kannst?
Ja, klar. Also ich glaube, so ein Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, ne? Und wenn man immer auf die Größe reduziert wird und vor allen Dingen ja auch in der Jugend, so als Kind, da nimmt man ja vieles auch auf. Da wurde mir ja auch eigentlich eher so bewusst in der Kindheit, dass ich kleinwüchsig bin. Und ich glaube schon, dass wenn man halt sich irgendwie Rückschläge oder Sachen an den Kopf geschmissen kriegt oder beleidigt wird oder wie auch immer, dass man da stärker zurückkommt. Und irgendwann ist man da so weit, dass man da so drüber steht, dass mir das gar nicht mehr auffällt, sondern eher meinen Freunden.
Ja, ja.
Ne? Und das unterschreibe ich. Das ist schon so, dass mich das eher stärker gemacht hat als irgendwie kaputt oder so.
In deinem Buch steht auch, dass ihr irgendwann, als du noch, da warst du jugendlich, wohntest noch zu Hause, ihr seid auf so einen kleinwüchsigen Treffen gefahren und deine Mutter sagt auch, vielleicht findest du da ja eine Partnerin. Und du warst total von Kopf geschossen. Also, nee, ich will doch keine Kleinwüchsige.
Ja. Ja.
Und das überrascht ja den Leser. Weißt du, ich lese das und denke so, ja klar. Und trotzdem habe ich natürlich in meinem Schubladendenken gedacht, wahrscheinlich hat er auch eine kleinwüchsige Freundin oder weißt du, so in die Richtung.
Ja klar, denkt man das. Aber ich kann wirklich nur sagen, ich habe meine Erfahrung gesammelt oder sammeln dürfen mit einer kleinwüchsigen Frau. Muss aber sagen, es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Also es ist tatsächlich nicht, ich meine, jeder hat ja irgendwie einen anderen Geschmack, ne? Oder jeder steht ja auf irgendwie was anderes. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht auf kleinwüchsige Frauen stehe, was nicht heißt, dass ich keine kleinwüchsige Frau mag, um Gottes Willen. Ne? Also es hat ja nichts mit dem, ne? nichts mit dem Menschen zu tun.
Ja, ja.
Sondern, wie gesagt, der eine steht auch auf etwas komponentere Frauen, der eine auf große, ich weiß es nicht, ne? Jeder hat ja so seinen Geschmack. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie nicht mich so zu den kleinwüchsigen Frauen hingezogen fühle. Und meine Ex-Freundin zum Beispiel war 1,82 Meter.
Ja, das schreibst du in dem Buch. Ne? Erstaunlich.
Genau. Ja. Ne? Und und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht die langen Beine, ich habe keine Ahnung.
Wie hast du dein Buch geschrieben? Also schreiben ist ja nun auch eine Kunst für sich, die auch nicht jeder kann. Und dein Buch ist, das packt einen. Man kann es nicht weglegen. Und du hast dich kennengelernt, du kannst dich einschätzen, du lachst über dich und bist trotz deiner besonderen Art der ganz normale Typ, so ein bisschen der Kloppo der Kleinwüchsigen, würde ich sagen, ja, the normal one.
Okay, ja, dann. Ja, also wir haben es so gemacht, dass ich habe ja noch einen weiteren Autor, mein Kumpel, den Holger Schmidt, den man hier nicht vergessen darf und sollte. Der, das war tatsächlich irgendwie, entstand so die Idee, der Holger war immer mit als Journalist für die Paralympischen Spiele und dann saßen wir irgendwie zusammen und dann hat der Holger mich mal zur Seite geholt und dann irgendwie gesagt, ey, da müssen wir mal ein Buch schreiben. Ja. Du erzählst ja irgendwie immer so viele Geschichten und dann ist immer alles hier irgendwie nicht filmreif, aber schon irgendwie so, was einen packt, was so vieles Unterschiedliche, und du bist ja auch so, nimmst kein Blatt vom Mund. Und dann haben wir uns mal irgendwann getroffen und haben da mal so ein bisschen Brainstorming, ein bisschen gequatscht und so, und da hat er gesagt, ja, daraus kann man auf jeden Fall eine Geschichte machen. Und dann war es so, dass wir uns dann mehrere Abende, Tage getroffen haben und ich einfach ja aus dem Nähkästchen geplaudert habe, meine Geschichten erzählt, meine Erlebnisse, meine ganzen Geschichten, und der Holger hat es dann zur Schrift gebracht quasi.
Mhm. Ist Holger auch in irgendeiner Form behindert?
Holger ist nicht behindert, nee. Holger ist ganz normal.
Weil der
jetzt
so gut
nicht der
einfindet,
Größe,
ne?
Nur ein Kopf größer.
Ja, okay. Ich hatte nie das Gefühl, dass nicht du schreiben würdest. Das scheint, also er scheint komplett in deine Art reingekrochen zu sein und hat dich so rübergebracht, dass ich auf jeden Fall denke, das ist komplett authentisch. Man merkt gar nicht, dass Holger Schmidt da irgendwie hintersteht.
Ja, also man muss ja wissen, wir kennen uns jetzt seit 2008 und sind natürlich dann auch befreundet, und wir tauschen uns da schon, glaube ich, sehr ausführlich aus. Der Holger, ich vertraue ihm da auch, dass dann da irgendwie kein Mist geschrieben wird oder so.
Klar.
Und der Holger kann sich da, glaube ich, schon sehr gut, er ist einfach auch ein sehr guter Schreiber dann, oder wie nennt man das? Ghostwriter-Schreiber? Ich weiß nicht, wie man
Ghostwriter,
das,
wobei sein Name da steht, dann ist er kein Ghost mehr, ne?
Dann ist er kein Ghost, stimmt, hast auch wieder recht. Siehst du, habe ich auch wieder was dazugelernt, ne? Also, Autor, genau, ein sehr guter Autor ist und, und das war halt einfach auch wichtig, das hat er mir auch direkt gesagt und ich habe ihm das auch gesagt, also da waren wir uns beide eigentlich einig, dass wir, wenn wir diese Geschichten zu den Leser bringen, dass dann auch wirklich zu 100% das drinsteht, was auch dann passiert und erlebt worden ist und nicht irgendwie irgendwo was ausgeschmückt worden ist, so Richtung vielleicht in meinem Fall dann Kleinwuchsmitleid, was die Leute da mehr packt oder so, sondern es sollte authentisch sein, so wie ich bin. Und das hat der Holger wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja. Und war es dann ein Riesenvorteil, dass du eben so ein Promi bist, um leicht einen Verlag zu finden? Und hattet ihr quasi eine ganze Verlagsauswahl oder wie war das dann?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir sind mit dem Buch natürlich, ich glaube, wir sind ein paar Jahre sind wir damit rumgezogen, haben es Verlage oder was ist eigentlich die Mehrzahl? Verlage? Verlage?
Verlage.
Siehst du, jetzt weißt du auch, warum ich das Buch nicht geschrieben habe.
Ne? Gruß an Holger, hast alles richtig gemacht.
Ja, ne, deshalb habe ich alles richtig gemacht. Haben wir dann an einige Verlage sind wir herangetreten und dort wurde das Buch dann leider nicht gedruckt, genau, weil aus manchen anderen Gründen, ob das auch immer stimmt, weiß man natürlich nie. Ne? So, das Buch ist super und klasse, aber Paralympics-Bücher, schwierig und da waren so viele Gründe bei und deswegen
Wahnsinn.
Bin ich da auch sehr, sehr dankbar jetzt mit der Werkstatt, dass wir da einen Verlag haben, der uns da unterstützt und wie gesagt das Buch auch so genommen hat und ich weiß ja nicht, wie es sonst so ist, ist mein erstes Buch, ich bin sehr, sehr stolz und weiß ja nie, wie es dann immer ist, dann für den Verkauf, ob man da noch das Buch vielleicht ein bisschen umstellt. Aber wir hatten da wirklich sehr, sehr große Freiheiten und haben da unser Buch so authentisch rausgebracht, wie wir es auch wollten. Und das war echt toll.
Es ist irre schwer. Ich habe mit meinem ersten Buch bin ich ewig hausieren gegangen und habe dann unfassbares Glück gehabt, dass Heine das genommen hat. Genau wie bei dir, die haben sich da auch jetzt keinen Erfolg von versprochen, in meinem Fall auch zu Recht.
Alter, na, Quatsch.
doch, nein, das Buch hat sich echt nicht verkauft. Mhm. Und ist dieses Buch denn jetzt schon erschienen, richtig? Oder kommt das erst raus?
Nee, das Buch ist tatsächlich schon erschienen. Ich glaube, das wird jetzt bald auch in den Buchhandlungen geben. Morgen ist so ein bisschen so Presse-Event-Auftakt, dass wir das mal so ein bisschen in die weite Welt hinein streuen, rufen. aber tatsächlich ist es jetzt schon zumindest online erhältlich, ja.
Und hattest du es schon in den Händen?
Ich habe es schon in den Händen, ja. Ich habe mir direkt...
Das ist das geilste Gefühl,
also,
oder?
Das ist ja...
Ist eine Goldmedaille,
das
ne?
Das ist wie eine Goldmedaille, wirklich. Also, das kommt auch, glaube ich, in meiner Vitrine. Das ist...
Bekommt
auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Also, das ist echt so, wenn man so... Wie soll ich sagen? Seine Geschichten schreibt, immer darüber redet. Ja, das Buch. Und dann, ja, cool. Mhm. Ja, geil. Und dann auf einmal ist das Buch da und du hast wirklich deine Geschichten, deine Erlebnisse in den Händen und kannst es vielleicht später deinen Kindern zeigen oder mit der zu der Oma gehen, die dann ja, einfach wieder anfangen muss zu lesen. Und dann, ja, geil. Also wirklich, einfach nur geil. Wenn man es in der Hand hat, ist nochmal ein ganz
Ja,
anderes
oder
Gefühl.
deinen Eltern zeigen auch.
Genau, meine Eltern hatten
Ne?
natürlich auch direkt
Also.
das erste Buch dann von mir bekommen, ja. Ich habe ja dann 10 Exemplare bekommen vom Verlag und die habe ich auch schon alle an die Familie verteilt.
Ja, und vor allem mit deiner Prominenz, ja, ich weiß, du hast ja Zehntausende von Followern. Also, wenn du es da einmal postest, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Buch abgeht und dass du schon irgendwann es in die Bestsellerliste schaffen kannst. Hoffst du auch, oder?
Ja, wir sind tatsächlich schon auf einem Bestseller haben wir. In der Kategorie Leichtathletik sind wir schon auf Platz 1.
Ach,
Ja, tatsächlich.
ja, Wahnsinn.
Und wie gesagt, mit Zahlen und was man da erreicht und wie, da bin ich auch
Ja, pff.
tatsächlich raus. Ne? Ich bin einfach nur froh, wenn die Leute das Buch toll finden. Ich weiß, es gibt auch Kritik in beiden Richtungen. Darauf kann ich mich auch einstellen. Aber so ist das nun mal, ne? Und ich freue mich einfach jetzt, wenn das rausgeht, das Buch, die Leute das kaufen und ich vor allen Dingen auch vielleicht für viele Menschen motivierend sein kann mit diesem Buch. Und wenn ich das schaffe, dann ja, habe ich doch einiges erreicht oder vieles erreicht für mich,
Ja.
ne? Ja.
Ja, nein, auch für andere.
Ja.
Du bist ein Riesenvorbild für Menschen mit und ohne Behinderung. Was du aus einem vermeintlichen Schicksal gemacht hast, ich ziehe meinen Hut. Ich finde das großartig, wie du rüberkommst,
Dankeschön.
wie dieses Buch geschrieben ist und was du im Leben erreicht hast.
Danke.
Geil.
Dankeschön. Danke, danke.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.